Herzlich willkommen zur Finanzrudel Audio Experience, einem Podcast für alle, die sich das Thema persönliche Finanzen, Unternehmertum und Minimalismus zu Herzen nehmen. Hier lernst du wertvolle Tipps und Erfahrungen, die du in deinem Leben praktisch anwenden kannst. Mein Name ist Thomas Brandon Kovac, auch bekannt als Thomas der Sparkojote. Ich bin Unternehmer und führe den größten Schweizer Finanz-YouTube-Kanal und Finanzblog sparkojote.ch. Guten Abend und herzlich willkommen zum Finanzrudel Community Talk. Wir haben heute beim Nikolaustag, dem zweiten Advent, einen super coolen Gast am Start, und zwar den lieben Christian W. Röhl. Und jetzt müssen wir nochmal ganz kurz einsteigen, bevor wir loslegen. Das hat mich nämlich seit letztem Mal wirklich immer gewurmt. Für was steht das W im Namen? Ich habe das ganz ehrlich, muss ich sagen, gar nicht gefunden über Google. Für was steht das W? Das
brennt mich schon immer auf der Zunge. Ein lieber Freund von mir aus Österreich hat mal gesagt, es steht für Wunderwutzi. Es stimmt aber nicht. Es steht einfach für Wilhelm. Und ja, der Wilhelm wird ja dem einen oder anderen Leser meines Buches noch in Erinnerung sein, weil das war eben mein Opa.
Genau, cool. Also aber nicht Wilhelm Tell, oder?
Nein. Aber man kann sich ja immer das raussuchen, was einem passt. Und für die Schweizer ist der Wilhelm ja schon mal sehr sympathisch. Genau.
Freut mich auf jeden Fall, dass du dir hier wieder die Zeit genommen hast. Ich würde sagen, einfach, ich denke, viele werden dich kennen, aber trotzdem wäre nochmal eine ganz Introduction von dir. Dann kann ich auch ein bisschen dein Social Media auch gleichzeitig noch einblenden, dass die Leute auch wissen, wo sie dich insgesamt finden. Und dann können wir eigentlich schon in die lockere Runde für den Sonntagabend durchstarten.
Ja, mein Name ist Christian W. Röhl. Ich bin seit 25 Jahren an den Kapitalmärkten aktiv, professionelles Niveau, habe an vielen Stellen an den Kapitalmärkten gearbeitet. Seit dem Verkauf meines Unternehmens 2007 bin ich primär Vermögensverwalter in eigener Sache. Aber nur im stillen Kämmerlein sitzen und Dividenden kassieren ist dann doch ein bisschen langweilig. Deswegen habe ich mal ein Buch geschrieben vor ein paar Jahren und bin seitdem unterwegs mit Social Media, dem einen oder anderen Blog, der einen oder anderen Kolumne, mache Workshops für Anleger, für Unternehmer, für Banken und suche mir aus dem, was die Börse so bietet, das Beste raus.
Sehr cool. Also freut mich schon, dass du hier das zweite Mal auf diesem Kanal bist in der Finanzrudel-Community. Und wie auch im letzten Stream möchte ich natürlich auch hier die Fragerunde direkt schon am Anfang eröffnen. Das heißt, wir versuchen, viele Fragen aus der Community auch zu beantworten. Und ich begrüße auch alle, die jetzt hier fleißig dabei sind. Das waren schon sehr viele Leute. Also bevor wir gestartet sind, waren schon über 100 Leute drin, die da fleißig gewartet haben. Ich denke, du hast da mit dem Buch, also Cool bleiben, Dividenden kassieren, viele wahrscheinlich auch motiviert, sich mit dem Thema Investments auseinanderzusetzen. Weil es jetzt auch nicht, ich sage jetzt mal, wie auch andere Lektüre in dem Bereich, sehr trocken geschrieben ist. Das hat mir auch sehr gefallen, das Buch. Und ich würde sagen, wir fangen auch mal direkt an. Also schreib gerne Fragen rein, dann kann ich die den lieben Christian stellen. Und ich habe so eine Frage. Wir haben jetzt ja Ende des Jahres eigentlich, also Dezember. Das Jahr ist schon fast rum. Und das Jahr 2020, wenn wir das so Revue passieren lassen, wie ist dir das so, oder was waren da so deine Haupteindrücke, ob jetzt auf persönlicher Ebene oder vielleicht auch bei deinen Investments in deinem Investmentportfolio? Was ist so, wenn du es zusammenfassen würdest, so deine Eindrücke für das Jahr 2020 gewesen?
Ja, am Ende steht über diesem Jahr eben Corona drüber. Mhm. Ja, also es hat letztendlich meine Lebensgestaltung komplett gedreht. Ich war immer jemand, der sehr gerne rausgegangen ist. Ich habe viel Veranstaltungen gemacht in den letzten Jahren, Workshops bei Banken, immer mit möglichst vielen Leuten. Es hat mir immer Spaß gemacht. Ja, es gibt Leute, die behaupten, ich sei eine Rampensau. Ich würde da jetzt nicht widersprechen. Und ich war auch immer sehr, sehr viel unterwegs mit meiner Familie. Wir hatten große Pläne für mehrere Kreuzfahrten. Wir wollten während der Wahl in den USA sein, am liebsten in Florida jetzt im November. Ja, und wir haben das ganze Jahr über gesehen, alles ist so sukzessive gekippt worden. Und dann trotzdem stehen wir damit ja da als jemand, der nicht wirklich unter Corona gelitten hat, weil wir sind gesund und wir haben keinerlei Einbußen. Ja, an der Börse ist es unter dem Strich zwar sehr aufregend gewesen, aber ja doch für jeden, der halbwegs ordentlich gestreut hat, sehr, sehr ordentlich gelaufen. Man steht heute mit mehr Geld da. Ja, natürlich. Man steht mit mehr Depotvermögen, mehr Geld da als vorher. Ich habe das große Glück, dass meine wichtigste unternehmerische Beteiligung im E-Commerce-Bereich für den Kunstmarkt natürlich auch im März eine richtig schwierige Zeit hatten, aber dann sind wir plötzlich sowas geworden wie ein Corona-Profiteur und haben jedes Jahr, jeden Monat unsere Zahlen nach oben setzen können. Das war natürlich insgesamt großartig. Also es ist so ein Jahr, wo ich eigentlich kaum zum Durchatmen gekommen bin. Ich habe die Hoffnung, dass ich den einen oder anderen vielleicht durch diese schwierige Phase an der Börse ein bisschen durchführen konnte. Und jetzt gegen Ende des Jahres, ja, ist so ein bisschen Durchatmen angesagt.
Also ich finde es sehr spannend. Ich habe jetzt ja schon ein paar Interviews jetzt im Dezember gemacht, schon 6 Stück. Und es gibt ja noch einige in diesem Monat. Und bisher wirklich jeder Interviewpartner, weil wir halt auch aus ähnlichen Bereichen sind, also sprich im Finanzbereich, auf Social Media, YouTube und Co., die meisten sagen genau das Gleiche, wieder zum Durchatmen kommt 2021, weil es war so ein stressiges Jahr, weil sehr viel tatsächlich dann doch trotzdem, obwohl die Gesamtsituation vielleicht etwas doof ist, aber es dann doch irgendwie dann gewisse andere Dinge dafür gut laufen. Also das ist tatsächlich sehr, sehr spannend, dass es auf der einen Seite halt, ich sag mal, Profiteure gibt und auf der anderen Seite aber auch, jetzt sagen zum Beispiel Restaurants das beste Beispiel oder Kreuzfahrtgesellschaften, die halt da überhaupt gar nicht von profitieren. Ich sehe im Chat schon.
Ja, also du musst, es gibt ja diesen Buchstabensalat. Ja, die einen sagen V, andere behaupten, naja, das V war nur der erste Schenkel von dem W, durch das wir durchlaufen. Ja, oder vielleicht wird das ein L oder das wird ein U volkswirtschaftlich. Wir wissen es ja dann immer erst am Ende. Aber was wir jetzt momentan wirklich konstatieren können und müssen, ist, dass wir so eine Art gesellschaftliches K haben. Ja, dass wir einige Pandemie-Gewinner haben, insbesondere diejenigen in besseren Einkommensklassen, diejenigen, die Homeoffice machen können, die haben eigentlich kaum Einbußen. Wer Online-Business macht, hat sogar Zuwächse. Aber dann haben wir halt wirklich Gastronomen, die ganze Eventbranche, die Künstler, die Kulturbranche, die extrem unter diesen Bedingungen leiden. Nochmal völlig weg von den gesundheitlichen Themen. Das ist etwas anderes. Die Menschen, die krank geworden sind und diejenigen, die natürlich an der Corona-Front alles geben, um diese Pandemie in Gesundheitsämtern oder Krankenhäusern in der Versorgung im Zaum zu halten, unter Kontrolle zu haben. Aber also gerade dieser Kulturbereich liegt mir ja persönlich sehr, sehr am Herzen. Und es tut schon weh, sehen zu müssen, dass ausgerechnet die Menschen, denen wir ja oft die schönsten Erinnerungen verdanken, Gastronomiebetriebe genauso wie Sänger, Theaterspieler, natürlich auch Schauspieler im Kino, dass die am meisten unter dieser Pandemie wirtschaftlich leiden.
Ja. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe ja auch immer, doch im April und März war das ja, hier in der Schweiz gibt es sowas wie Zivilschutz, wurde ich auch aufgeboten, 5 Tage und musste da auch in einem Krankenhaus etwas aushelfen, also einfach an 5 Arbeitstagen sozusagen. Und ist halt schon so krass, wenn man so halt sieht, eben die einen sind voll an der Front, die bekommen alles ab, ja, so jetzt auch die, Krankenhäuser oder sonst irgendwas im Gesundheitsbereich, weil da halt wirklich viele Leute halt reinkommen und auf der anderen Seite Leute, die vielleicht ein E-Commerce-Business haben, da boomt's ja förmlich. Also ich weiß zum Beispiel auch von aus Quellen von verschiedenen Leuten, die hatten im März, April heftigere Umsätze als zum Beispiel im vorherigen Weihnachten, was völlig crazy ist, ja. Also eigentlich völlig konträr eigentlich. Und das ist halt schon eine spannende Gegebenheit in dem Sinne.
Es ist spannend, aber auch gefährlich.
Genau.
Ja, also gesellschaftlich steckt da immenser Sprengstoff drin, weil diese gesellschaftliche Spaltung wird natürlich, diese Scherenentwicklung wird natürlich dadurch noch beschleunigt. Und da wird man sich etwas einfallen lassen müssen, wie man das am Ende wieder zusammenführt, wenn diese Pandemie überstanden ist.
Hier schreiben auch nochmal ganz viele, dass sie tatsächlich durch das Buch Cool bleiben, Dividenden kassieren, an die Börse geführt worden sind. Also sehr, sehr coole Sache. Ich denke da, sind das nicht die einzigen, die hier im Chat schreiben? Also war auch für mich eines meiner ersten Bücher, nicht das erste, aber eines meiner ersten Bücher, das ich damals so um 2015, glaube ich, ist auch schon, oder 2016, schon ein paar Jährchen her gelesen habe. Also sehr, sehr coole Sache. Wir haben hier eine spannende Frage. Ich weiß, also mich würde das persönlich auch interessieren. Wie hast du damals tatsächlich so mit den ersten richtigen Investment gestartet, respektive woher ist das Geld gekommen?
Naja, also das, die Frage ist, welches damals du jetzt meinst.
Ob also das erste Mal.
Damals meint als Teenager. Naja, ja. Meine Eltern hatten für mich seit meiner Geburt ein bisschen was zurückgelegt. Und dadurch hatte ich ein bisschen Masse. Das war auf dem Sparbuch angelegt. Mhm. Und ich hatte eben besagten Opa Wilhelm, der da sozusagen mein Advokat war, dass ich das anfangs halt in Anleihen umschichten konnte und dann irgendwann auch relativ bald die erste Aktie kaufen konnte. Also meinem Vater war das immer etwas suspekt. Ja, der hat Zeit seines Lebens mit dem Aktienmarkt nie seinen Frieden gemacht. Er hat irgendwann tatsächlich mal Investmentfondsanteile gekauft. Hat damit auch gutes Geld verdient, hat sich aber nie damit wohlgefühlt, weil er immer dachte, er nimmt das jemandem weg. Ja, während meine Mutter relativ frühzeitig gesehen hat, dass ich da nicht wild herumzocke, sondern dass ich mir bei den Sachen etwas überlegt habe, dass ich durchaus, wie man heute so schön sagt, mit einem rationalen Mindset daran ginge. Und sie hat es zwar nicht komplett nachvollziehen können, aber sie hat mir da vertraut und das hat mich natürlich sehr gefreut. Wenngleich ich natürlich sagen muss, als ich dann 18 war, habe ich natürlich auch dann die anderen Sachen mal gemacht, wo man dann mal richtig ins Klo greift, sprich die Zockereien, die Spekulationen auch mal auf Kredit. Das heißt, ich habe das große Glück gehabt, sehr frühzeitig viele Fehler machen zu dürfen auf einem Niveau, wo es zwar damals kurzfristig wehtut, aber nicht jetzt meine gesamte Lebensgeschichte gefährdet hat. Ja.
Hier haben wir auch noch vom Hendrik Spitzer, also er ist hier sogar ganz höflich unterwegs und schreibt nämlich, wie sieht Ihr Portfolio aus? Also wie hoch ist Ihre Aktienquote, Rohstoffe, Immobilien etc.? Also sprich die Asset Allocation.
Ja, also meine, das ist für mich natürlich immer ein bisschen schwierig, auf so eine Frage zu antworten, weil ich eine relativ komplexe Gesamtvermögensübersicht habe. Das ist auch immer die Frage, was rechnet man damit ein? Mhm. Rechnet man Kunst zum Beispiel damit ein? Also Kunst ist für mich eine Assetklasse, in die auch einiges an Geld gesteckt wurde. Rechnet man Immobilien ein? Wie bewertet man in dem Zusammenhang Gold? Was ist eigentlich das liquide Nettovermögen? Was ist mit Beteiligung? Ja, ich meine, ich habe ein paar Prozent an diesen börsennotierten Kunsthändler, den ich eben schon erwähnt habe. Also wenn ich die jetzt zu Geld machen würde, dann steht da zwar eine sehr, sehr ordentliche Summe, aber in der Praxis funktioniert das nicht. Ja. Insofern ist immer die Frage, was ist Beteiligung, was ist Aktien? Also Aktienquote durchgerechnet auf das, was investiert, ist deutlich über der Hälfte. Ja. Aber Immobilien hat man natürlich relativ schnell einen ordentlichen Batzen beisammen. Dann habe ich Gold gekauft 2008. Mitten in der Finanzkrise habe ich mir also einen Basisbestand zugelegt. Ja, der hat sich natürlich auch recht ordentlich entwickelt. Deutlich besser als Anleihen, deutlich besser als Cash. Insofern ist dieser Klumpen auch etwas größer geworden als ursprünglich mal beabsichtigt.
Vielleicht auch noch so dahingehend auch in diese Frage oder in diese Richtung. Dieses Jahr war ja schon wirklich turbulent. Das weiß, denke ich, glaube ich, jeder. Hast du da irgendwie, ich sage jetzt mal, speziell auf gewisse Assets oder bestimmte Investments mehr Wert gelegt, auch mal mehr Geld investiert, als du sonst tun würdest? Oder hast du einfach deinen Plan weiter fortgeführt?
Ich hab also wirklich kaum etwas geändert, ja, was natürlich auch dann in dieser Pandemie-Situation vom Frühjahr daran lag, dass plötzlich so viele Fragen da waren und ich so viel, wenn man schlichtweg damit zu tun hatte, Menschen ein bisschen da durchzuführen, dass ich jetzt also nicht am Tag 5 Stunden da gesessen habe und mir irgendwas überlegt habe. Aber das ist ja das Schöne, wenn man für sich eine rationale Strategie sowieso schon zusammengesetzt hat, dann ist eine solche Stresssituation gerade jetzt retrospektiv ja der beste Beweis dafür, dass man das richtig gemacht hat. Insofern, ich habe kaum etwas geändert. Ich habe dann durch ein paar Abstauberlimits natürlich die eine oder andere Aktie noch mal ein bisschen günstiger einsammeln können. Da waren uralte Limite drin. Die werden ja heute nicht mehr am Jahresende gelöscht, sondern erst mit der nächsten Dividendenzahlung. Mhm. Und da kriegte man dann halt plötzlich zum Beispiel eine Encarvis, eine Aktie, die auch kürzlich bei mir im Ad-Talk auf Echtgeld TV war, kriegte man dann noch mal kurz irgendwie für 6,60. Ja, jetzt steht es ja heute, glaube ich, wieder bei 15. Ja, da kann man dann nachfassen. Ich habe jetzt nichts Wesentliches an der Asset Allocation geändert, auch nicht volle Kanne nachgekauft. Ich habe immer noch eine recht ordentliche Liquiditätsposition, was natürlich auch damit zu tun hat, dass ich immer mal nach der einen oder anderen unternehmerischen Chance doch gucke. Ja, was ich gekauft habe, ist Kunst und das habe ich sicherlich nicht bereut.
Also mehr als sonst meinst du Kunst oder einfach insgesamt?
Ja, als sonst. Ja, natürlich. Ja, noch ein bisschen mehr.
Also ich muss ganz ehrlich sagen, das hört sich sehr ähnlich auch nach mir an, einfach, dass es bei dir Kunst ist und bei mir sind es Pokémon und Yu-Gi-Oh! Und Trading Cards. Ja, das ist ja auch so eine...
Es ist am Ende dasselbe.
Es ist am Ende dasselbe, ein Sammelobjekt, wo jetzt, ich sage jetzt mal, ein Wert dahinter steckt, wo halt die andere Person da auch mit rein projiziert durch die Geschichte des Kunstwerks, wer es gezeichnet hat und so weiter oder gemalt hat. Und das finde ich schon sehr spannend. Also bei Aktien und Co. auch alles 1:1 geblieben, aber insbesondere in dem Bereich. Und ich denke, wenn ich das auch richtig verstehe, bei Kunst verstehst du auch am meisten oder du verstehst viel, viel mehr von Kunst als von der Börse vielleicht, auch wenn du dich von beidem, also beidem Experte bist oder wie?
Nein, das würde ich niemals sagen. Nein. Also ich habe bei Kunst das Glück eben, dass ich an einem sehr guten Kunsthändler beteiligt bin und dass ich dadurch Zugang zu gewissen Objekten habe, vor allen Dingen im Editionsgeschäft, weil ich natürlich streue. Da ist es natürlich im Wesentlichen der Marktzugang und natürlich auch das, was im Finanzmarkt streng verboten ist. Denn im Kunstmarkt sind Insider-Informationen nicht nur erlaubt, sondern eigentlich Grundlage, um Geschäft machen zu können. Und das habe ich die letzten 20 Jahre immer mal wieder ganz gut gemacht. Aber ich halte natürlich auch da ganz gern. Auf der Know-how-Ebene ist es vielleicht zu 3, 4, 5 Künstlern, dass ich ein bisschen mitreden kann. Es ist nicht ansatzweise vergleichbar mit dem Niveau, bei dem ich mich im Aktienmarkt befinde. Ich meine, ich bin an der Börse, ich bin ja kein Anleger, der irgendwie jetzt zur Börse gefunden hat. Ja, ich bin seit 1997 professionell im Kapitalmarkt tätig. Ja, ich habe Fonds beraten, ich habe einen Indexanbieter gegründet, ich habe Börsenbriefe geschrieben, Unternehmen an die Börse gebracht. Ja, das ist was anderes als ein bisschen Kunst zu sammeln. Ich bin sicherlich nicht ansatzweise so tief im Kunstmarkt drin, wie du in deinen Pokémon-Karten, weil das ist für dich ja richtiger Job und dieses Reselling-Business. Aber ich hatte das heute noch mit der lieben Selina Dolny auf Instagram. Diese Vergleichbarkeit ist auf jeden Fall da. Mhm. Ich nenne sowas, was man landläufig gerne als Collectibles bezeichnet, du hast, glaube ich, gesagt, Sammelgüter. Ja, oder ich nenne das gerne Passion Assets. Mhm. Ja, Passion Assets. Das sind Vermögenswerte, in die man aber eine Leidenschaft hineinstecken muss. Das ist nichts, was du einfach kaufen kannst, nur als Investment. Du musst gucken, dass du rational da rangehst. Aber wenn du dich mit diesem Sammelgebiet nicht auch emotional identifizierst, dann wird das nichts. Deswegen macht es auch keinen Sinn zu sagen, ach, ich kaufe dann hier Autos und da Uhren und noch ein bisschen Wein und noch ein bisschen Whisky. Nein, man muss sich mit den Themen, die man da macht, wirklich identifizieren. Und deshalb bin ich da sehr, sehr zugespitzt aktiv.
Okay, sehr spannend. Also ich finde es auch spannend eben, das mit den Insider-Informationen. Das ist bei den Trading Cards zu einem gewissen Grad natürlich auch so, bei den Collectibles. Vor allem, wenn du Zugang zu, ich sage jetzt mal, Großhändlern hast und da schon Informationen vorab bekommst und schneller bekommst als jetzt, ich sage mal, der Endkonsument. Also das ist schon sehr, sehr spannend, das Ganze. Das ist völlig legal natürlich. Bei der Börse wäre das ja eigentlich nicht wirklich legal und da hat man dann relativ schnell dann mal ein paar Leute, die da vielleicht irgendwie dich abführen.
Geht gar nicht. Und an der Börse muss man da auch extremst vorsichtig sein. Weshalb ich also es mal irgendwann so entschieden habe, als diese Marktmissbrauchsverordnung kam, habe ich für mich halt beschlossen, dass ich in der Aktie, wo ich halt Aufsichtsratsvorsitzender bin, schlichtweg nicht mehr handle, damit völlig klar ist, ich kann mir gar nicht die Finger schmutzig machen. Ich kaufe diese Aktie nicht und ich verkaufe sie nicht. Ich habe einfach meinen Bestand und ich halte das. Mhm. Und das Gleiche ziehe ich eigentlich auch durch bei allen Unternehmen, über die ich spreche, in sozialen Medien, in den Videos, bei Echtgeld TV. In dem Moment, wo ich darüber rede, handle ich darin nicht. Und Unternehmen, die allzu klein sind, allzu markteng sind, würde ich auch coram publico schlichtweg nicht erwähnen. Da kann man dann zwar immer sagen, nein, also ich erzähle das nur einfach mal so, aber ihr solltet es auf keinen Fall handeln. Aber dann gibt es am Ende doch zwei oder drei, die kaufen es unlimitiert und dann ist unter Umständen gleich so ein Kurs 20-30% rauf, nur aus Pillepalle-Gründen, aus Gründen der Markttechnik. Und das muss nicht sein, da muss man sich einfach mal zügeln. Es gibt genügend große, sichere, liquide Aktien, mit denen man als Anleger, als Investor Geld verdienen kann. Da muss man sich nicht unbedingt in solche Nischen begeben.
Ja, also finde ich auch, das ist halt schon krass. Man unterschätzt dann vielleicht auch so, was so eine Social-Media-Präsenz machen kann. Wenn man jetzt zum Beispiel ein Unternehmen mit einem kleinen Market Cap nimmt und dann sagt man, hey, ich habe jetzt die Aktie gekauft und dann da jetzt mal 10 Nasen da blind nachkaufen oder noch mehr Leute, je nachdem, was da die Reichweite ist, da gibt es dann vielleicht schon einen Spike und das wäre dann so gesehen, ich weiß nicht, wie man das nennt, Marktmanipulation oder was weiß ich, vor allem, wenn man es dann nachher noch verkauft oder so, das wäre...
Ja, also dann wäre es natürlich irgendwann kritisch, also ich meine, da kann man immer sagen, ob das Frontrunning, Manipulation, aber so weit muss man gar nicht gehen, sondern ich finde einfach in dem Moment, wo man eine gewisse Öffentlichkeit hat, wo man über Themen redet, wo man auch das Vertrauen von Menschen hat. Da gibt es einfach eine gewisse Selbstdisziplin, einen gewissen Kodex, dass man manche Sachen einfach nicht macht, aus einer gewissen Fürsorgepflicht gegenüber den Followern.
Aber ich meine jetzt zum Beispiel bei einer Apple oder so. Da, also ist jetzt da die Regel wahrscheinlich.
Ich glaube, also. Wenn wir jetzt, wenn wir jetzt uns alle zusammenstellen, also mit Thomas von Finanzfluss und Kolja noch dazu und Matthias Schmidt und alle, wir sagen jetzt buy Apple, ich glaube, man würde es nicht einmal merken, eben, zumindest darum, nicht im US-Handel.
Darum meine ich, also so, es gibt ein paar Unternehmen, die sind so groß, das ist mal die Ausnahme außen vor, da ist es egal, was man drüber redet, genau.
Nein, aber, okay. Aber das ist halt zum Beispiel schon so bei manchen Unternehmen, wie die jetzt nicht in deutschen Indizes sind, ist der Handel auch schon wirklich dünn. Ja. Ja, also bei einer Frostar, obwohl das halt für sich genommen ein Großunternehmen ist, aber es ist halt, sind halt wenig Stücke wirklich frei am Markt verfügbar. Bei einer Paul Hartmann, das sind große Unternehmen, Paul Hartmann, Milliardenunternehmen, unter anderem Hersteller von Sterilium. Ne? Also für diejenigen, die das Unternehmen nicht einordnen können. Sterilium kennt ja seit diesem Jahr jeder. Ja. Da muss man schon sagen, ja, da gehen am Tag dann manchmal Aktien für 10.000 Euro um. Ne? Und also wenn du da dann 5-6 Leute hast, die da juppie einfach mal unlimitiert reingehen, dann kann das schon den Markt bewegen. Ja? Gerade Paul Hartmann, also ich hatte diese Woche den Focus Money vorgestellt. Christoph Scherbaum hat dazu einen großartigen Artikel geschrieben. Ich habe ein paar Zitate dazu geliefert, weil ich die Aktie sehr mag. Ich habe auch schon mal ein Video dazu gemacht. Aber da stehen halt dreimal der Warnhinweis drin, ne? Dass man es eben nur streng limitiert und auch nur in einem Portfolio machen sollte, was entsprechend diversifiziert ist. Das ist nichts, wo man jetzt sagt, das ist ein Core-Investment.
Ja, also ich sage ja auch sowieso immer, bitte mit Limit-Order handeln, weil dann wisst ihr genau, wie viel ihr maximal ausgeben wollt, um eine oder um ein Unternehmen zu akquirieren und nicht 1 Cent drüber. Also ich würde niemals Market-Order reingehen, vor allem nicht, bevor die Börse eröffnet ist. Ja, das ist dann auch nochmal
wilde Nummer. Das kommt ja auch noch hinzu. Ja? Also ich meine, du kannst ja inzwischen hier quasi rund um die Uhr irgendwie handeln. Es geht ja morgens schon um 8 Uhr los. Manche sind ja dann auch am Wochenende noch dran. Ja, da gibt es Händler, die stellen am Wochenende Kurse. So, und da kann man sich doch dreimal fragen, wenn so ein Händler am Wochenende Kurse stellt und der hat keinen Referenzmarkt, wo er sich auch absichern kann, gegen den er handeln kann. Was wird der Händler in einer solchen Situation machen? Er wird doch die Kurse erstmal so stellen, dass er sein eigenes Risiko rausnimmt. Er wird ja nicht den Kurs so stellen, dass der Anleger am besten durchkommt. Und insofern, warum? Ja, nehmt euch doch lieber das Wochenende frei und setzt eure Orders mit einem Limit. Man kann sich auch am Wochenende was überlegen. Man kann sagen, okay, also eigentlich möchte ich jetzt Apple kaufen. Zu dem und dem Preis würde ich es also einfach mal ein Limit eingeben und dann wird das dann schon irgendwann ausgeführt.
Und aber nicht für mehr als das. Das ist immer so das Wichtige. Da weiß man exakt, maximal zahlt man so viel oder auch weniger, je nachdem.
Genau. Und was einem natürlich auch klar sein muss, man sollte grundsätzlich nie in die Situation kommen, dass man Aktien unbedingt ad hoc verkaufen muss. Wenn diese Situation dann doch mal auftreten sollte, aus irgendwelchen Gründen, es kann natürlich auch sein, man hat einfach seinen Investment Case nicht mehr wiedergefunden, man hat seine Meinung geändert, man ist zu einer neuen Überzeugung gelangt, dann will man ja unter Umständen auch die Konsequenz relativ schnell ziehen. Das ist bei einer Apple auch sehr einfach zu verkaufen. Das kann bei einem Small Cap schwieriger werden. Nicht das Verkaufen an sich, aber zu einem marktgerechten Preis zu verkaufen. Deswegen schaut euch auch immer einfach mal den Abstand zwischen den Geld- und Briefkursen an der Börse an. Da sind halt bei marktengeren Unternehmen, auch bei Auslandswerten in Deutschland, häufig mal 2, 3, 4, 5 oder sogar 10% Unterschied dazwischen. Und das sind halt Kosten, die man nicht so einfach sieht auf der Kaufabrechnung, die aber natürlich trotzdem häufig viel signifikanter sind als jetzt irgendwelche Börsengebühren oder Bankencommissions.
Ja, das ist wirklich so. Also da der Spread, da muss man schon auch ein bisschen aufpassen. Auch bei, ich sage jetzt mal, es gibt viele, viele günstige Broker, und irgendwo verdienen die schon ihr Geld. Das ist dann oft auch mal vielleicht beim Spread, dass der Spread vielleicht hier grundsätzlich etwas schlechter ist. Und vor allem beim Spread ist es ja so, der skaliert ja auch wieder mit der Ordergröße. Also je mehr man kauft oder verkauft, umso öfters zahlt man ja immer wieder den Spread. Das heißt, der zieht dann mit. Und zum Beispiel die Ordergebühr, die sind ja oft gedeckelt. Das sind dann fix 5 Euro, 10 Euro oder was auch immer. Egal, ob ich jetzt, wie viel ich halt oder grundsätzlich habe. Und das ist auch noch so ein Punkt, wo man vielleicht da auch aufpassen sollte. Wir haben auch noch ein anderes Thema. Das ist jetzt tatsächlich immer wieder in aller Munde, und zwar das Thema Kryptowährung, vor allem Bitcoin. Wir sind ja jetzt schon fast wieder am Punkt 20.000 Dollar fast angelangt. Was ist da so deine Meinung zu dem Thema? Ich finde es immer noch eine sehr heiße Sache, also sehr High Risk, Hochrisiko, aber ja. Bist du da selber drin mit einem ganz kleinen Teil vom Vermögen?
Siehst du das Thema? Ich bin da drin. Ich habe auf Cap Inside eine kleine Serie dazu auch gemacht, sozusagen meinen Einstieg in die Welt der Kryptowährung ein bisschen dort reported. Ist am Ende sehr, sehr unspektakulär dergestalt, dass ich einfach schlichtweg nach Cost Average Prinzip über die Bison App Bitcoin kaufe, um so eine gewisse Zielallokation im Portfolio mal zu erreichen. Das ist so, ja, also in etwa will ich mal gucken, dass ich auf 5-10% von dem komme, was ich in Gold habe. Weil man kann gewisse Beziehungen zwischen Bitcoin und Gold herstellen. Ich finde es sehr, sehr aufregend. Ich glaube, dass wir in den nächsten 10 Jahren sehr viele Blockchain-Lösungen sehen werden. Ich bin überzeugt davon, dass es Bedarf an einem digitalen Wertspeicher gibt. Ob Bitcoin dieser digitale Wertspeicher sein kann, sprich diese digitale Entsprechung zu Gold, das wird sich herausstellen. Momentan in dieser sehr, sehr frühen Phase scheint es da gewisse Akzeptanz für zu geben, aber das ist natürlich in keiner Weise vergleichbar mit dem, wo wir bei Gold stehen, weil Gold hat sich über Jahrtausende eben als Währung, was anderes ist es ja nicht, etabliert. Das Einzige, was mich also bei Bitcoin furchtbar stört, ist dieses Dogmatische. Es gibt also bei Bitcoin eigentlich keine entspannten Menschen, wenn darüber gesprochen wird. Ja, es gibt immer die einen, die sagen, Bitcoin, das ist die Reaktion auf die Pleite des Fiat-Geldes und da wird das alles so verklärt. Und dann gibt es die anderen, die sagen, das ist ja alles völliger Hullungs. Der Bitcoin in sich hat ja überhaupt keinen Wert. Und insofern wird das alles im Orkus verschwinden, muss ich natürlich auch sagen. Also wenn ich diese Argumentation nehme, kann ich auch sagen, naja, also die Scheinchen, die wir als Geld bezeichnen, die haben jetzt auch nicht wirklich einen Wert. Und dass Gold einen Wert hat, ist auch nur die Akzeptanz in der menschlichen Historie, in der menschlichen Gesellschaft.
Ja, aber also es ist halt eben physisch, ja, es ist halt physisch. Und das
das mit dem physisch, das ist echt so ein Thema. Da hatte ich letztes Jahr Bei Twitter noch eine spannende Diskussion mit jemandem, der also auch diese digitales Gold These vertreten hat. Den habe ich gesagt, naja, das ist ja ganz schön mit deinem Bitcoin. Was machst du denn, wenn du am Arsch der Welt stehst und du hast kein Netz zum Handy und du hast keinen Strom, dann kommst du an deine Bitcoins nicht ran.
Du kommst aber auch nicht an dein Bankschließfach ran.
So, und das ist nämlich jetzt etwas, was ich festgestellt habe dieses Jahr. Also mein Gold liegt in der Schweiz.
Oh, ganz die gute offiziell. Schweiz,
Fort Knox. Ja, natürlich in Zürich und bei einer Bank. Und da ist mir natürlich dieses Jahr im Frühjahr auch klar aufgegangen. Also so einfach mal eben, wenn es jetzt notwendig wäre, in die Schweiz reisen und Gold abholen, ne, war in Zeiten der Reisebeschränkungen auch nicht so da. Deshalb liegt die Wahrheit irgendwo dazwischen, was das Thema halt bei der Wertaufbewahrungsfunktion von Bitcoin viel relevanter macht, sind diese immensen Schwankungen. Also du hast, glaube ich, dieses Jahr einen Tiefkurs irgendwie gehabt bei 4.000 Euro und dann Hochkurs bei 16.000. Also diese Spanne, die ist also schon immens und auch diese Schwankung von 2.000 Euro innerhalb von wenigen Tagen. Da muss man hinter dieses Thema Wertaufbewahrung dann wirklich mal ein Fragezeichen machen. Zumindest muss man sagen, also es ist noch so jung und so frisch, dass es noch nicht ansatzweise irgendeine Art von Gleichgewichtspreis gefunden hat.
Ich will vielleicht auch noch so eine etwas jüngere Sicht auch noch auf das Thema zeigen. Und zwar, wenn man sich so die Jugend, also ich mich mit eingeschlossen, ich zahle zum Beispiel, ob das jetzt bei Videospielen Skins sind, die rein gar nichts wert sind. Das sind nur digitale Bits und Bytes, die nicht mal was bringen im Spiel. Oder in World of Warcraft irgendwelche Reittiere, wo man mehrere hundert, sogar tausend, also das teuerste World of Warcraft Reittier, was eigentlich nicht wirklich was bringt, 10.000 US-Dollar. Ja, 10.000 US-Dollar für irgendein digitales Reittier, das man theoretisch Activision Blizzard das unendlich mal duplizieren könnte. Und dass Menschen für das bereit sind, Geld auszugeben, und das sind sehr Hammer. Oft vielleicht auch etwas jüngere Leute. Das ist, glaube ich, auch so eine Denkweise, so dass dieses physische, es muss physisch sein. Und sehr oft, ich glaube, dass das mit der Zeit auch so ein bisschen mehr wegkommt und die Leute sich sagen, hey, digital reicht mir. Weil es gibt auch, also zum Beispiel die heftigsten Trading Card Games aktuell, die am meisten Marge und Profit machen, sind digital. Sei das Hearthstone oder auch Pokémon Online TCG, das ist rein digital. Oder Yu-Gi-Oh!, das gibt's auch digital. Du kannst dann direkt Booster kaufen, digital, für ein paar Euro. Und dann bekommst du die Karten. Die Karten kannst du nicht mehr tauschen, die kannst du nicht mehr verkaufen. Du kannst sie nur noch in Staub verwandeln und neue Booster damit kaufen. Und wenn du keinen Staub mehr hast, musst du noch mehr für echtes Geld digitale Booster kaufen. Ja? Das heißt, du hast dann die Wahl, entweder spielst du das Kartenspiel oder sammelst es physisch oder digital. Aber beides kostet Geld. Und das finde ich durchaus interessant und auch übertragbar auf dieses Bitcoin, wenn man das jetzt vielleicht als digitales Gold nennen möchte, oder halt das reale Gold. Das finde ich durchaus spannend, was da eher bei der jüngeren Generation für ein Mindset-Shift passiert, dass auch dieses Digitale akzeptiert wird und sehr viel Geld für digitale Konsumgüter ausgegeben werden.
Da fehlt es bei mir natürlich völlig. Ne? Also ich nehm das zur Kenntnis und irgendwie verdiene ich wahrscheinlich auch daran, weil ich vermute, dass Tencent auch solche
1000%
solche Sachen drin. Also die haben ja zum Beispiel 40% an Epic Games und vermutlich haben die auch.
Die verdienen ihr Geld nur durch Skins praktisch. Das sind kostenlose Spiele, die ihr ganzes Geld mit irgendwelchen Skins machen und diese Skins. Das im Spiel, die bringen nicht mal was. Das ist nur optisch, dass du zum Beispiel wie ein Weihnachtsmann ausschaust oder wie ein Star Wars-Charakter. Und mehr ist es nicht. Und das ist das Spannende. Und die Leute geben echtes Geld für das aus. Und das finde ich halt so, hier sagt niemand was. Das ist
großartig. Ich kann das selber nicht nachvollziehen. Ich habe noch nie gespielt. Obwohl, stimmt nicht. Ich hab einmal gespielt.
Welches Spiel?
Ein einziges Mal, das war auf der Mein Schiff. Da haben meine Frau und ich irgendwie gewartet auf einen Restaurant-Slot, weil wir irgendwie zu spät waren. Dann mussten wir irgendwie eine halbe Stunde überbrücken, wollten aber nicht jetzt nochmal über das ganze Schiff in die Bar und sowas. Und neben dem Eingang vom Restaurant, da war auf dem Schiff so eine Lounge, wo man mit einer Konsole spielen konnte. Und dort war ein Fußballspiel. Und wir haben dann gespielt, also meine Frau hat das auch noch nie gemacht, und meine Frau ist ein bisschen jünger als ich. Wir haben dann gespielt, ich natürlich FC Bayern, sie Hertha BSC. Und also, wenn der FC Bayern zu Hause 0-8 gegen Hertha BSC verliert, dann weiß man, wie meine Gaming-Talente so verteilt sind. Sie sind schlichtweg nicht vorhanden. Ich habe das nie gemacht. Ich habe auch früher als Schüler nie gespielt. Also es gab natürlich auch zu meiner Zeit schon irgendwie Computerspiele, noch mit Disketten. Da wisst ihr ja gar nicht mehr, was das ist.
Ich schon. Ich,
Vater hat mir also auch schon gezeigt. Ich habe noch Tetris natürlich auf dem Gameboy gespielt. Das gibt's ja jetzt heute auch wieder so retromäßig, ja. Und ich habe irgendwie so ein Fußballspiel auf dem iPhone früher gespielt. Das ist alles weg. Es interessiert mich einfach nicht. Ich habe dazu keinen Zugang. Ich vermute, ich werde mich irgendwann damit beschäftigen müssen, weil mein Sohn wahrscheinlich nicht genau nach mir kommen wird. Er wird da irgendwie drankommen. Deswegen habe ich für ihn auch schon mal diesen FANEC Gaming und Esports ETF gekauft, ja, damit er wenigstens da schon mal ein bisschen Geld investiert hat und hinterher dafür auch was ausgeben kann. Aber es ist für mich ein Buch mit 7 Siegeln. Nur wenn ich das fortschreibe, heißt es natürlich, dass es ein zusätzliches Argument für die Akzeptanz von digitalen Währungen ist. Und es bestätigt mich halt auch da drin. Es gibt aber eine ganze Reihe anderer Anwendungen. Ja, also zum Beispiel in der Verbriefung von Eigentumsanteilen, ne, namentlich Aktien. Das ist ein so furchtbares System. Ja, ich hatte vor einem Jahr mal das Vergnügen für unsere Kunstfirma, die Aktien Girosammelverwahrfähig zu machen. Also der Gestalt, dass man die Aktien auch in ein Depot einbuchen konnte. Mhm. Aktien unserer Tochtergesellschaft. Diese Tochtergesellschaft sitzt in der Schweiz im schönen Zug. Die Aktionäre sind aber überwiegend in Deutschland in der Privatplatzierung ansässig gewesen. Insofern haben wir also mit einer Verbriefung über eine deutsche Zahlstelle das gemacht. Und dann mitzubekommen, wie lange es dauert, bis irgendwie 100 Depotpositionen so rübergebucht sind, was dabei für mühsame Fälle auftreten, wie teuer das ist, wie viel Handarbeit das ist. Da muss ich natürlich sagen, da wird es höchste Zeit, dieses Thema Verbriefung von Eigentumsanteilen, Verbriefung von Aktien zu digitalisieren, zu tokenisieren, das über eine Blockchain zu machen. Da liegt so viel Einsparungspotenzial drin.
Diese und ist auch nicht mehr manipulierbar, oder?
Settlement, Clearing, nein, genau, das kommt hinzu. Es ist effizienter, es ist schneller, aber vor allen Dingen, also da wird so viel rausgeschnitten, auch noch wieder an Marge. Das ist der helle Wahnsinn. Das ist natürlich mein Wunsch, dass so etwas komplett digitalisiert und tokenisiert wird. Da braucht es noch den Rechtsrahmen. Es gibt ja jetzt schon so ein paar Projekte, die Security Tokens anbieten. Das ist aber zumindest in Deutschland noch sehr stark bezogen auf Anleihen. Ja, ist also nur eine schuldrechtliche Komponente, nicht die sachenrechtliche Komponente. Die muss erstmal definiert werden. Aber dann wird die ganze Sache hochinteressant natürlich. Auch, weil es dann natürlich viel einfacher wird, Bruchstücke sich zusammenzustellen an Unternehmensanteilen. Und mein Fernziel ist ja, dass man überhaupt keine Verpackung mehr braucht, keinen Fonds, keinen ETF mehr, sondern dass man sich selbst seine Bruchstücke natürlich dann automatisiert über Algorithmen, über notfalls dann hinter einem weiteren Entwicklungsschritt auch KI, die Portfolios zusammenstellen kann und das Ganze über eine Blockchain-ähnliche Architektur verwaltet. Da ist natürlich doch mal wieder sehr, sehr, sehr viel Geld einzusparen. Ja, und das also, Geld kommt am Ende den Investoren zugute.
Das finde ich halt sowieso das Ganze effizienter gestalten. Also jetzt nicht mal auch von, weil das ist auch immer, glaube ich, interessant. Also ich bin da nicht Experte, aber eines weiß ich, Kryptowährung und Blockchain sind zwei verschiedene Dinge. Aber sehr oft werden es von vielen Leuten als ein Ding. Also du kannst auch Blockchain einfach an sich als Technologie haben und du brauchst dafür jetzt nicht unbedingt den Bitcoin dafür oder die Kryptowährung.
Ja, da ist es, das ist halt da ist auch es ja schon akzeptiert. Ja. Also Blockchain als Technologie läuft ja schon. Ja, also zum Beispiel, was die Verfolgung von Lieferketten angeht, da ist es super spannend, was man damit machen kann. Kann auch jetzt ein Thema werden in der Verfolgung der Lieferketten für die Impfstoffe. Das muss man völlig getrennt sehen von Kryptowährung. Und auch bei Kryptowährung muss man ja mal unterscheiden zwischen so einer Wertaufbewahrungsfunktion und dann zum Beispiel Währungen, die vielleicht wirklich einen Sinn haben. Ja, so zum Beispiel auch diese Auslandsüberweisungen, Ja, es ist ja so mühsam, Geld in die USA zu schicken. Ja, das ist doch nicht mehr
21. Über diese, Jahrhundert. Wie ist das, SWIFT oder was ist da so im Hintergrund?
Also es ist genau, ja, SWIFT, ist, ja. SWIFT ist halt im Hintergrund. Es ist furchtbar mühsam. Mhm. Und da ist natürlich so etwas wie Ripple oder auch konkurrierende Systeme. Ist noch gar nicht klar, was sich da am Ende dann durchsetzen wird. Das hängt natürlich auch von der Akzeptanz unter den Banken ab. Aber da ist Riesenpotenzial drin. Ist vielleicht nicht ganz einfach in dieser Phase für einen Einzelnen daran zu partizipieren. Aber man wird daran partizipieren, wenn nach der Devise cut out the middleman Services einfach günstiger werden.
Ja, weil halt grundsätzlich auch, also in meinen Augen trotzdem alle Parteien irgendwie profitieren, wenn Prozesse einfach effizienter gestaltet werden und auch irgendwelche Tasks dann rausgelassen werden können, wo ein Mensch das nicht mehr machen muss. So als Beispiel, ja?
Naja, also, dass alle Seiten profitieren, also wenn du sagst, cut out the middleman, profitiert einer nicht, nämlich der Middleman, der rausgeschnitten wird. Nein, das ist ein ernsthaftes System. Ja. Also wenn du dir schon mal anschaust, was zum Beispiel die Deutsche Börse AG mit der Abwicklung, der Verwaltung, dem Clearing, dem Settlement von Wertpapieren verdient. Das ist ein Großteil der Gewinne. Und wenn es da irgendwann Schnippschnapp macht, wäre ziemlich viel weg. Insofern ist natürlich klar, wo die Beharrungskünstler sitzen.
Ich verstehe natürlich, so ist es natürlich korrekt, aber was ich meinte, ist eher insgesamt. Also sprich, Dinge, die wegrationalisiert werden, braucht es halt einfach nicht. Es braucht niemanden mehr, der irgendwie ins Archiv Dinge abtippt. Oder irgendwie eine Datenbank auf Papier führt. Das braucht es nicht mehr. Das meine ich. Klar ist es für die Person, die dann dort ist, doof und die muss sich umlernen. Und wenn man diese Person ist, zum Beispiel ich wäre die Person, dann habe ich halt verkackt und muss mich umlernen. Aber ich denke, so das Großes und Ganzes für die Gesellschaft ist es ja praktisch nur von Vorteil, weil du dann auch wieder jemanden hast, der auch was anderes machen könnte für die Gesellschaft oder irgendwas. Das ist so ein bisschen mein Gedankengang. Damit man dann
Und auf Unternehmensebene. Ja. Auf Unternehmensebene ist es das Gleiche. Ja, man sieht das ja auch jetzt bei der Deutschen Börse. Die Deutsche Börse schaut natürlich weit genug voran, um sich andere Geschäftsmodelle zu suchen. Sie haben gerade ISS, den wichtigsten globalen Stimmrechtsberater, übernommen und sind damit aus dem Stand eigentlich eine der mächtigsten Organisationen geworden, was Impact Investing und das Durchziehen und Beachten von Nachhaltigkeitskriterien.
Für ESGs und alles Mögliche.
Genau, die Deutsche Börse wird schon ihren Weg machen.
Ja. Also auch so ein Beispiel, ich habe mir jetzt fürs Office auch so einen Roboterstaubsauger gekauft, der halt erstmal kartiert das ganze Office und der saugt dann auch, der hat so eine Station, der saugt dann auch alles ab, man muss ihn nicht entleeren und so einmal alle 2-3 Monate muss man die Ladestation entleeren mit dem Staubsaugerbeutel und das war's dann. Und der Rest, den macht er automatisch über Algorithmus, der weiß genau, wie dein Office ausschaut und du kannst dann so einstellen, einmal pro Woche saugen oder wenn du aus dem Haus raus oder aus dem Office gehst, saugen und so weiter. Und das hört sich jetzt dumm an, aber wenn man sich das mal überlegt, okay, jetzt muss niemand mehr in diesem Office saugen, es passiert automatisiert. Das Einzige, was man machen muss, ist, ich sag mal, einmal im Quartal oder alle 2 Monate den Staubsaugerbeutel tauschen. Und das spart auch wieder Zeit und irgendwann saugt vielleicht niemand mehr Staub, also als Mensch, wenn sich das etabliert und großartig ausgeführt wird. Dann kann man vielleicht, wenn ich mal Kinder habe und die sind erwachsen in vielleicht 30 Jahren, dann sage ich denen, hey, früher habe ich noch Staub gesaugt und du hast noch nie in deinem Leben Staub gesaugt. Das hört sich ein bisschen crazy an, aber das sind halt solche, weil wer hat einen Besen zu Hause? Ganz ehrlich, ich habe keinen Besen zu Hause aktuell.
Ja, ganz, ganz, ganz viele haben einen zum Draufreiten.
Brauchst du noch Staub selber?
Nee, muss ich sagen, habe ich aber auch früher nicht gemacht. Okay. Ne? Okay. Also ich bin jetzt nicht so der Hausmann. Also, ich kann kochen und das reicht auch. Okay. Aber die Dinger sind natürlich noch lange nicht ausgereift. Ja, also solange die nicht nass wischen können, solange die keine Fenster putzen können, solange die keine Spülmaschine ausräumen können, ja, ist das alles noch nicht fertig.
Also aber nass wischen können sie schon. Gibt's auch schon.
Ja, das, wir haben mal so ein Ding gehabt, was nass gewischt hat, das war nichts.
War nicht so also toll?
Nee, für Parkett wolltest du das nicht einsetzen. Ah. Ja, und aber das ist natürlich ganz klar, die Entwicklung geht dahin. Ja, und das sind Tätigkeiten, die der Mensch dann nicht machen muss. Und das ist ja auch lange Zeit eigentlich ein Entwicklungskriterium Kriterium einer Gesellschaft gewesen, dass man gewisse körperliche Arbeit nicht mehr machen muss. Mhm. Ja, da haben wir uns ja verbessert. Also, immer mehr haben wir es Maschinen übernommen. Das ist ja auch in der Landwirtschaft so. Ja, also früher war man ja froh, wenn man landwirtschaftliche Arbeit nicht machen muss. Und auch heute kannst du also hier in Berlin ins Umland fahren im Herbst auf irgendwelche Höfe, zahlst da irgendwie 10 € pro Stunde und darfst da in der Erde wühlen und Kartoffel ernten. Ne? Also Kartoffel ernten als Adventure, für das du auch noch bezahlst. Das ist eigentlich völlig krank, aber so kommen die Dinge zurück. Ne?
Ja, ja. Wir kommen langsam zum Schluss vom Stream tatsächlich. Ich schaue jetzt mal noch ein paar Fragen im Chat. Sind auch viele Leute dabei. Was haben wir denn noch? Hier, da haben wir wahrscheinlich den El de Rio, der ist wahrscheinlich aus Österreich und er fragt dich nämlich, mich würde interessieren, ob du in österreichische Titel investierst und hast du irgendwelche Lieblingsunternehmen, die in Österreich sind. Hast du Österreich?
Naja, also ja, ich habe ein österreichisches Unternehmen seit sehr, sehr langer Zeit im Portfolio und zwar die Mayr-Melnhof Karton. Ja, was der Name schon sagt, sie machen tatsächlich Kartonagen, sehr nachhaltige Produktion. Kartonagen werden ja benötigt, also nicht nur durch den E-Commerce, sondern auch in der Verpackung. Es ist natürlich toll, wenn du irgendwas in Karton, was ja nicht immer nur ein graues Papierprodukt ist, sondern ja auch selber schon durchaus Hightech sein kann mit verschiedensten Beschichtungen, wenn du in Papier verpacken kannst und nicht in Folie verpacken musst. Finde ich immer großartig. Ein Familienunternehmen, die seit sehr langer Zeit einen sehr seriösen, stabilen Track Record steigender Umsätze, steigender Gewinne, steigender Dividenden haben. Genauso mag ich das. Es ist nicht super stürmisch, aber das ist eine schöne, saubere Ausschüttungsquote. Freut mich einfach, da dabei zu sein. Ein sehr, sehr sympathisches Unternehmen. Und ich hatte gerade letzte Woche ein anderes österreichisches Unternehmen, einen Weltmarktführer aus Österreich bei Echtgeld TV vorgestellt mit Tobias Kramer, nämlich die Wienerberger. Und diese Aktie, da will ich jetzt auch mal ein bisschen aufstocken. Ansonsten ist der Österreich, das ist der größte Ziegelsteinproduzent der Welt. Ja, und wenn du also, ohne dass ich jetzt hier eine Anlageberatung oder eine Anlageempfehlung machen möchte, wenn du dir überlegst, dass natürlich in einer zweiten Phase diese weltweiten Konjunkturprogramme nicht auf den Konsum, sondern stärker auf Investitionen gehen werden, dann wird natürlich Bau davon profitieren. Und das kann eine ganz gute Möglichkeit sein, das zu spielen. Günstig bewertete Aktie, sehr, sehr gut geführtes Unternehmen, auch mit sehr, sehr hohem Anspruch, was Nachhaltigkeit angeht. Ansonsten ist der österreichische Aktienmarkt reich an kleinen, besonderen Preziosen, wie zum Beispiel der Oberbank. Die großen Werte in Österreich kommen für mich nicht so in Frage. Also Erste Bank, Raiffeisen, OMV, die passen überhaupt nicht in meinem Beuteschema.
Wir haben jetzt noch eine ganz lockere Frage von Felix Düste. Du hast es ja vorhin auch schon vom Kochen gehabt und er fragt nämlich, was sind deine Lieblingsgerichte oder was ist dein Lieblingsgericht, das du kochen kannst?
Na, alles, was mit Pasta zu tun hat.
Wirklich?
Also ich kann jetzt nicht wahnsinnig viel kochen, aber was Pasta angeht, traue ich mir doch einiges zu. Also vor allen Dingen so selbst hergestellte Pesto. Es kann auch dann ja durchaus mal aufwendig sein, weil du manche Zutaten erstmal anrösten musst im Backofen, damit du sie überhaupt sinnvoll in den Mixer packen kannst. Ja, das mache ich sehr, sehr gerne und ich esse es dann auch sehr gerne.
Also so sagst du Pasta, irgendwelche Pasta mit selbstgemachter Pesto ist so einer deiner Favoriten oder auch
andere. Genau, cool. Das auf jeden Fall, ja.
Wir haben jetzt noch, noch eine Frage und dann kommen wir dann auch zum Schluss eigentlich und zwar fragen ein paar Leute von Instagram, also Smart Invest, Investor, iKampfShop und auch FFMK haben alle eine sehr ähnliche Frage und zwar Leverage oder wie den Leverage-Effekt nutzen, vor allem wenn man jung ist, macht das Sinn oder nicht? Also ich habe es ein bisschen paraphrasiert, aber insgesamt geht es auch um den Leverage-Effekt.
Es geht um den Leverage-Effekt dadurch, dass man Fremdkapital aufnimmt, um zu investieren.
Genau.
Naja, also ich habe mir das auch gedacht. Ja, 1998, ich war mir absolut sicher, aber wirklich absolut sicher, dass diese Sache mit der DVD, die damals gerade neu rauskam, ein Riesending wird. Und ich dachte, es gibt nichts Besseres, als an dem Unternehmen beteiligt zu sein, das die Maschinen zur Produktion von DVDs herstellt. Mhm. Das Unternehmen war damals Singulus Technologies, die gibt's übrigens immer noch, wenn auch auf sehr, sehr niedrigem Niveau. Und ich hatte alles, was ich besaß, das war jetzt nicht allzu viel, damals 98 in die Singulus investiert. Aber das reichte mir nicht. Insbesondere, weil es noch nicht so richtig viel war und ich wollte ja schnell reich werden. Ja. Ich habe gedacht, naja, besorge ich mir nochmal einen Wertpapierkredit dazu. Und damals, also zu Zeiten des neuen Marktes, war das jetzt auch nicht ganz so schwer. Das war zwar relativ neu, aber man war da dann doch recht freigebig. Ich habe also diese Position dann auch noch geleveraged und dachte so, das ist jetzt nicht nur mein Einstieg in die Hochfinanz, ne, so richtig mal so einen Leverage-Deal machen, sondern das wird auch mein Schlüssel zum Reichtum. Dummerweise gab es dann im Herbst 98 etwas, was als Russland-Krise in die Annalen eingegangen ist. Eine furchtbare Emerging-Markets-Krise, die einen großen Hedgefonds, Long-Term Capital Management, an den Rand des Zusammenbruchs brachte. Und wir hatten im Grunde fast eine Finanzkrise wie 2008, zumindest einen dramatischen Absturz, der dann, bevor er auf die Realwirtschaft durchschlag, verhindert werden konnte durch ein Eingreifen, konzertierte Aktion der Zentralbanken. Aber es ging, glaube ich, erstmal im DAX 30% runter und meine Singulus verlor dann 40%. Und es war dann wirklich eine Sache von 2 oder 3%, dass ich nicht zwangsliquidiert worden bin. Also
Margin Call
fast. Wenn das, wenn der Margin Call gekommen wäre, ich hätte Privatinsolvenz anmelden müssen. Ich hätte nicht nur nichts mehr gehabt, sondern ich hätte auch noch Schulden über das hinaus gehabt. Ja, krass, absolut. Und es war für mich, ich habe das eingangs gesagt, ich hatte das Glück, dass ich viele Fehler sehr früh machen durfte. Ja, wo ich dann auch das Glück hatte, dass es nicht ganz so schlimm gekommen ist, aber selbst wenn es gewesen wäre, naja, also man kann sowas eher noch verkraften mit 21 als mit 44. Mhm. Wenn man allein ist, besser als als Familienvater. Mhm. Aber es war für mich eine so heilsame Erfahrung. Ich habe danach nie wieder im Leben einen Kredit aufgenommen, außer für vermietete Immobilien und auch da nur in sehr, sehr begrenztem Umfang. Ich arbeite da immer lieber mit Eigenkapital, also mit hohem Eigenkapital und bin da sehr, sehr, sehr entspannt. Das mag sein, dass ich dadurch immer so ein bisschen auf Rendite verzichte, nicht ganz so viel rauskitzle, wie ich könnte. Aber diese Erfahrung, die ich damals 98 gemacht habe, aus heiterem Himmel schlägt irgendwas ein. Und du stehst nur da und hoffst und betest, dass du noch irgendwie in der Wand hängen bleibst. Da weiß ich, ich brauche das nicht mehr. Ich weiß, dass es verlockend ist, gerade wenn man jung ist, gerade wenn man nicht so viel Substanz hat. Und man denkt sich natürlich auch, naja, es muss ja jetzt auch nicht eine Aktie sein. Man kann ja irgend so etwas Seriöses machen. Man kann ja dann sagen, okay, also nimmt sich dividendenstarke Aktien und dann ist ja vielleicht schon die Dividende deutlich mehr als das, was man an Zins zahlt. Man kann sich das so wunderbar rational ausrechnen. Ja, man kann sich das alles verklären. Das ist kein Erklären, das ist Verklären. Das ist großartig. Das liest sich im Excel ganz toll. Aber wir haben 98 auch eins gelernt. Excel macht die meisten Millionäre. Ja, bis man das im privaten Leben schafft, ist das schwierig. Und dann kommt irgend so eine beschissene Pandemie oder irgend so ein Ereignis, was dir einfach deine Kurse richtig runterprügelt. Oder wenn du sagst, hey, das macht einer mit dividendenstarken Aktien. Guck dir an, was dieses Jahr passiert ist mit einer Royal Dutch beispielsweise. War doch eigentlich eine sichere Bank, aber gibt's eben nicht. Das Risiko da ist immens. Und man kann sich meiner Ansicht nach sehr, sehr leicht, sehr unglücklich machen. Und dieses Unglück steht in keiner Relation zu dem möglichen Glück, dass man wirklich in Anführungszeichen auf Kredit reich wird.
Also ich sehe es wirklich auch so sehr schön gesagt. Also sehr, sehr schön. Also ich muss sagen, das ist auch so ein bisschen meine Meinung und ich hoffe und ich werde diese Erfahrung nicht machen müssen, weil ich solche Erfahrungen von dir bekomme oder von anderen Leuten, die mir halt das genau sagen, dass man da lieber längerfristig dran arbeiten sollte, anstatt schnell reich zu werden. Jetzt kommen wir
tatsächlich. Und vor allem, also wenn ja? ich das noch ganz kurz sagen darf, dort den Hebel ansetzen, wo man es ohne Risiko machen kann. Den Hebel bei Aktieninvestitionen anzusetzen, das ist riskant. Aber den Hebel bei der Bildung anzusetzen, bei der eigenen Karriere, bei dem, was man aus sich selber macht, zusätzliche Einkommensquellen oder stärker sich qualifizieren, damit man im Job aufsteigt oder vielleicht ein Nebenbusiness machen. Dieser Hebel, der ist viel defensiver und es ist ein Hebel, wo man viel mehr selbst unter Kontrolle hat als jetzt bei einer gehebelten Spekulation.
Jetzt kommen wir aber zur wirklich letzten Frage. Und zwar, 2021 steht vor der Tür. Wie oder was erwartest du dir für das Jahr 2021? Privat vielleicht aber auch oder vielleicht auch in deinen Projekten. Was ist so der Ausblick? Was erwartest du? Und was soll nächstes Jahr so laufen?
Naja, also ich habe zunächst wenig Erwartung. Ich habe zunächst eine Hoffnung. Ich habe die Hoffnung, dass ich gesund bleibe, dass meine Familie und die Menschen, die ich liebe, gesund bleiben. Natürlich habe ich die Hoffnung, dass der Wohlstand, den wir genießen, ebenfalls bleibt. Die Hoffnung, dass diese Pandemie im nächsten Jahr mit den Impfstoffen, vielleicht auch mit Therapien, eingedämmt werden kann. Wir nicht unser Leben zurückkriegen, weil es wird sich einiges ändern. Aber dass vor allen Dingen die Menschen, die so unter dieser Pandemie auch in wirtschaftlicher, in sozialer Hinsicht gelitten haben. Die Künstler, die zu Hause sitzen, vielleicht auch die Gastronomen, die ihre Läden jetzt nicht aufmachen können, dass die nicht nur durchhalten, sondern dass die einen ganz tollen Sommer und Herbst erleben, der sie auch für all das entschädigt, was sie durchleiden mussten. Und ansonsten, naja, an den Märkten gehe ich davon aus, ich würde es mal so formulieren, wie ich es mal gesagt bekommen habe, als ich über den Grand Canyon geflogen bin in so einem kleinen Sportflugzeug. It's gonna be a bumpy ride, sagte der Pilot. Und er hatte recht. Es ging rauf und runter. Und ich glaube, die Schwankungen, die wir dieses Jahr gesehen haben, werden wir auch nächstes Jahr sehen, weil wir doch eine ganze Reihe von Konflikten haben. Das Spannende wird schon sein, der 6. Januar, die Senatswahlen in Georgia, wenn die Demokraten dort beide Sitze holen. Dann haben sie alles mit der Hilfe von Kamala Harris als Vizepräsidentin und Senatspräsidentin, dann eben auch die zweite Parlamentskammer. Dann wird man sehen, was dort die Linke eventuell beim Durchregieren alles so möchte. Und dann haben wir natürlich unter Umständen auch an den Kapitalmärkten mehr an den Anleihemärkten noch als an den Aktienmärkten unter Umständen dramatische Verschiebungen. Die Pandemie wird ein Thema bleiben und es wird wieder irgendetwas aus heiterem Himmel kommen. Aber solange wir gesund sind, solange wir unsere Freiheit wieder leben können, können wir aus jeder Situation etwas machen.
Sehr, 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 sehr schön gesagt, Christian. Freut mich sehr, dass du auch hier gewesen bist. Ich denke, die Community konnte hier einiges mitnehmen. Wir haben lustigerweise genau 420 Leute, die gerade zuschauen. No pun intended. Nochmal herzlichen Dank, Christian, für deine Stunde hier mit der Finanzrudel-Community.
War mir ein Vergnügen. Danke an die Community fürs Zuschauen.
Wie ihr wisst, jeden Tag aktuell 18 Uhr im ganzen Dezember gibt es die Livestreams mit vielen coolen Gästen. Ich hoffe, wir können auch in Zukunft vielleicht mal im neuen Jahr auch mal wieder eine Session machen mit dir, Christian. Ich denke, die Community wird es richtig feiern. Und dann wünsche ich dir auf jeden Fall einen schönen Abend und auch der Community herzlichen Dank fürs Dabeisein.
Ebenso. Tschüss, macht's gut.
Lieben Dank fürs Zuhören. Neue Finanzrudel Audio Experience Episoden gibt es jeden Montag, Donnerstag und Samstag um 9 Uhr vormittags. Trete außerdem dem exklusiven Finanzrudel Community Club bei finanzrudel.ch/club und tausche dich mit tausenden Gleichgesinnten im Finanzrudel aus. Mehr über mich und meine Reise erfährst du auf meinem Blog www.sparkoyote.ch. Interessiert dich, an welchen Projekten ich aktuell arbeite, dann findest du mich auf Instagram @sparkoyote. Auf meinem YouTube-Kanal Thomas der Sparkoyote findest du aktuelle Videos zum Thema persönliche Finanzen, Unternehmertum und Minimalismus. Bis bald!